Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir ein Podcast-Interview mit Martin Daxelt von base.gg. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich wäre gerne zu euch gefahren, nach Berlin, in euer Büro, aber dank Corona machen wir das jetzt über Zoom.
Vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, die Firma und mich darzustellen. Und ja, leider sind wir auch davon betroffen. Wir haben also keine Mitarbeiter mehr im Büro. Wir sind schon vor anderthalb Wochen, haben wir schon Homeoffice angeordnet. Aber E-Sports läuft noch im verglichen zu traditionellem Sport. Also wir hoffen da das Beste, dass der Impact nicht zu groß wird.
Ja, ich kann mir tatsächlich sogar vorstellen, dass die Videospielszene und die E-Sports damit davon profitiert. Wir können darauf ja später nochmal eingehen. Ich denke, ja. So ganz ohne Corona werden wir nicht durchkommen thematisch. Ja. Aber steigen wir vielleicht mal ein tatsächlich mit deinem Werdegang. Du bist ja wirklich ein Veteran eigentlich der deutschen Tech-Szene, das kann man wohl so sagen. Wenn man sich mal deinen Werdegang so anschaut. Sehr spannend finde ich, dass du als CTO bei Lieferheld fungiert hast. Und Lieferheld wurde ja später Teil von Delivery Hero. Das ist ja ein riesen Unternehmen, Scale-up, jetzt mit knapp über 13 Milliarden Market Cap. Im Vergleich dazu Zalando, glaube ich, mit 9 Milliarden. Das heißt, das ist schon wirklich eines der größten Scale-ups Deutschlands, eines der erfolgreichsten Scale-ups. Und du warst da offenbar federführend aktiv in der Skalierungsphase, also Internationalisierung dieses Unternehmens. Und vielleicht steigen wir damit mal ein. Was waren denn da für dich die größten Learnings, die größten Herausforderungen damals?
Vielleicht wenn ich einen Schritt nach vorne, also einen früheren Schritt noch erwähnen dürfte. Also ja. Wir hatten auch mal eine eigene Firma, so zu Anfangszeiten des Internets, des professionellen Internets in Deutschland, als man noch mit Modem gearbeitet hat und 128 Kilobit eine wahnsinnige Geschwindigkeit waren. Und ich bin dann, weil wir eine eigene Firma hatten und auch Software entwickelt haben, habe ich Click and Buy mit konzeptioniert. Sagt vielen vielleicht nichts mehr. Es war eine Zeit lang das größte Payment-System in Europa, also Konkurrent zu PayPal und in Europa auch deutlich größer. Zum Beispiel hat der iTunes Store eine Zeit lang Click and Buy als exklusives Zahlungsmittel in Europa verwendet. Und über diese Verbindung, da war ich 10 Jahre, ja, da ist eigentlich schon das erste Learning zu lange. Ja, also tatsächlich im Tech-Bereich nach 10 Jahren, ist es sehr schwierig, wenn man in einer gewissen Bubble ist, also sich immer mit denselben Leuten, selben Technologien umgibt. Man verliert doch so ein bisschen die Verbindung zur Außenwelt. Und gerade in der Softwareentwicklung, IT-Operations, da ist die Entwicklung so schnell, dass eigentlich alle 2-3 Jahre das Wissen relativ überholt ist.
Mhm. Und das war so um die Bubble-Zeit, meintest du, ne? Also so 2000 herum.
Ja, genau. Also ich habe angefangen bei Click and Buy direkt zu arbeiten als Vice President Operations und ich habe auch große Teile der Technik mit designt. Bin ich 2001 eingestiegen. Also und wir sind dann auch stark gewachsen von einer kleinen Firma mit wenigen Transaktionen wirklich zu einem der führenden Zahlungsanbieter in Deutschland. Bis dann, das muss dann 2009, 2010 gewesen sein, Click and Buy von der Telekom übernommen wurde.
Ah ja, okay. Und deswegen verstehe ich, das ist da eigentlich schon die Skalierungsphase auch für dich gewesen. Da warst du auch schon dort federführend eigentlich mit dabei.
Ja, genau. Und vor allem hat das auch habe ich mein Netzwerk natürlich ausgebildet und ich kann ja mal erzählen, wie wie ich zu Lieferheld gekommen bin. Das ist in so, also ich habe mich sehr selten in meiner Karriere beworben bei Firmen, also tatsächlich eigentlich nie, sondern ich bin meistens gefragt worden. Und die Geschichte zu Lieferheld ist eigentlich sehr, sehr lustig. Der frühere CPO bei Click and Buy, Fabian Siegel, war CEO von Lieferheld. Und die sind, muss dann 2010, Ende 2010 wurde Lieferheld gelauncht, ja. Und 2011 haben sie dann angefangen zu skalieren, auch mit TV-Werbung. Und ich saß in Köln, also war noch bei Click and Buy angestellt und habe abends einen Anruf bekommen, sonntagsabends, von Fabian Siegel, also dem CEO von Lieferheld. Ich brauche dich nächste Woche in Berlin, weil das Problem war einfach, dass die Infrastruktur mit der sehr peakartigen Belastung durch Fernsehwerbung nicht fertig geworden ist.
Ja, das war ja damals auch eigentlich nach einer Krise. Und ich glaube, viele Startups konnten sich dann überhaupt Fernsehwerbung nur deswegen leisten, ne? Weil das war ja eher ungewöhnlich, im Fernsehen Startups zu sehen. Das war aber eben durch die Krise bedingt, ne? Wenn ich das richtig...
Ja, durch die Krise und sagen wir mal, die großen privaten Fernsehsender, die haben auch Programme, also Fernsehwerbung für Equity sozusagen. Das heißt, die geben Fernsehwerbung ab. Das sind dann vielleicht auch, noch nicht mal Restposten, aber zu gewissen Slots und kriegen dafür Anteile an der Firma. Mhm. Natürlich muss man vorher zeigen, das streuen die natürlich nicht sehr groß. Man muss natürlich vorher zeigen, dass das auch ein erfolgsversprechendes Geschäftsmodell ist. Ist im Prinzip wie ein Investment, wird also auch eine Due Diligence gemacht. Und Lieferheld war natürlich insofern gut aufgestellt. Der Inkubator, also Team Europe, hat ja Lieferheld gegründet. Das heißt, Lukas Gadowski, Kolja Hebenstreit, Markus Fuhrmann. Und die hat natürlich schon einen Track-Record mit anderen Firmen. Ja. Und Fabian Siegel war ja auch bekannt, hat auch schon einige Firmen aufgebaut. Das heißt, es war auch ein gutes Management-Team involviert.
Und du bist dann 2015 raus, ne? Das war jetzt noch bevor Delivery Hero an die Börse ging, vor knapp 3 Jahren.
Ja, genau. Also man hat mich um Hilfe gerufen. Ich habe dann als Consulting erstmal sozusagen Feuerwehrmann gespielt, also dem Team geholfen zu identifizieren, wo die Probleme sind und die zu beheben. Man hat mich dann gefragt, ob ich CTO werde, also 2011. Und ich bin dann auch, habe mich darauf entschieden, auch aufgrund, um einfach neue Sachen zu sehen, obwohl es durchaus ein Gehaltsrückschritt war, aber war natürlich auch eine Equity-Komponente involviert. Ich bin dann 2011 noch zu Lieferheld gewechselt. War dann CTO. Und dann wurde ja, das ist vielleicht vielen Leuten nicht bekannt, es gab sozusagen am Anfang 2 Firmen. Es war die Lieferheld und es gab Delivery Hero. Lieferheld hat den deutschen Markt abgedeckt und Delivery Hero ist gestartet, also in Russland, Mexiko und Australien.
Sehr exotisch.
Hatte auch verschiedenes Management, waren verschiedene Teams, ja. Ist natürlich dasselbe Geschäftsmodell und hatte auch fast dieselben Investoren. Aber es gab ein paar Investoren, die verschieden waren. Die meisten waren praktisch beide involviert. Lieferheld ist sehr stark gewachsen, also, und war sehr erfolgreich im Wachstum. Und man hat sich dann entschieden, weil das auch Investoren schwer zu vermitteln ist, praktisch die Firmen zusammenzulegen. Also, und dann zu Delivery Hero.
Ja, zu werden. Und da bist du dann weiterhin VP IT gewesen bei Delivery Hero.
Genau.
In dieser ganzen Zeit, dieser ganzen Internationalisierungszeit. Was waren denn da so die größten Herausforderungen, wenn wir mal so ein bisschen einsteigen?
Delivery Hero hat ja auch stark auf Akquisitionen gesetzt, um zu wachsen.
Ja, also Pizza.de zum Beispiel, ne, wurde gekauft.
Also ja, Pizza.de in Deutschland mit einer, also ein sehr, sehr altes Unternehmen mit einer sehr breiten Infrastruktur, auch sehr breiten Produktpalette, aber durchaus Legacy, also sehr viel, sehr viel Bedarf, da Änderungen durchzuführen, aber auch im Ausland. Im Ausland zum Beispiel in Südkorea hatte Deliveroo ihren eigenen Brand, Yogiyo, aber hat dann auch verschiedene Firmen zugekauft. So genauso zum Beispiel in der Schweiz wurde eine Firma zugekauft. Dann wurde Pizza Online Norden, das war eigentlich die größte Akquisition, die Delivery Hero am Anfang gemacht hat. Das war praktisch in Schweden und Finnland. In Schweden war der Brand Marktführer mit wirklich praktisch 100% Marktanteil. Und die Herausforderung natürlich im IT-Bereich ist es, einen Weg zu finden. Auf der einen Seite will man Standards einführen. Oder muss man auch Standards einführen. Man will ja auch gewisse Synergien heben. Auf der anderen Seite, auch wenn es sich so anhört, naja, die Food Ordering ist Food Ordering, sind natürlich die Produkte im Zweifelsfall verschieden. Ja? Allein die Delivery-Zone, da kann ich gleich was zu sagen. Und das heißt, und man will natürlich auch die lokalen Teams nicht abwürgen und die durch Regeln erdrücken, sodass die sich nicht mehr bewegen können. Und das ist eigentlich die große Herausforderung. Und da gibt es auch dummerweise keine einfache Lösung für. Ja.
Ihr musstet aber ja dann verschiedenste IT-Systeme auch verschmelzen. Ne? Also auch wirklich in der Hinsicht jetzt natürlich eine richtige Mammutaufgabe, denke ich.
Ja, natürlich erstmal versuchen, die Produktion zu stabilisieren für das Wachstum. Ja, also viele da gab es natürlich Systeme, die wir hatten, wo das Team sehr also schon sehr groß war, sehr erfahren, schon viel Traffic auf dem System hatte. Und dann gab es natürlich Systeme wirklich, wo das die ganze Firma vom 3-Mann-Team betreut wurde. Und der Geschäftsführer noch die Technik mitgemacht hat. Das heißt, da gab es durchaus sehr verschiedene Anforderungen.
Wir haben ja hier den Daten-Business-Podcast. Spielten denn oder spielen Daten in dem Bereich eine Rolle in dem Lieferdienst-Business?
Ja, Daten sind natürlich das A und O. Also das fängt natürlich davon an, von den Daten der Restaurants. Wie akquiriert man die? Und das ist tatsächlich hört sich sehr einfach an, aber ist in der Praxis wirklich extrem aufwendig und extrem teuer. Wie kriegt man die Daten der Restaurants, die Menükarten in das System? Tatsächlich, weil viele dieser Lieferdienste haben die Daten nicht in einer verwertbaren Form vorliegen. Die haben Flyer machen lassen von irgendeinem Kopiershop.
Oh ja, das kennt man, die hat man auf
dem Briefkasten. Ja, und haben noch am Anfang, als wir gestartet sind, hatten noch nicht mal eine E-Mail-Adresse oder einen Internetzugang. Ja, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen besser. Aber die Daten zu bekommen, tatsächlich haben wir am Anfang, zur Anfangszeit von Liefeld sogar jemanden mit dem Auto einfach durch alle Dörfer geschickt, um die Flyer einzusammeln, damit wir die eintippen können.
Okay, das ist krass. Das skaliert ja sehr schlecht.
Ja, ja, das geht nicht aber anders. Aber klar, wir müssen natürlich eine kritische Masse, das ist ja beim Marktplatz, da können wir vielleicht nachher auch bei unseren Produkten drauf kommen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen. Man braucht Angebot und man braucht Nachfrage. Ja.
Ja. Zweiseitige Netzwerkeffekte in dem Fall. Ja. Und dann ist natürlich so, wenn die kritische Masse erreicht ist, dann kommen die von sich aus auf euch zu, ne?
Richtig, genau. Und natürlich dann danach, nachdem man diese Daten hat, natürlich Rückschlüsse aus den Bestelldaten zu ziehen. Was sind die Vorlieben von unserer Kunden, also der Besteller? Ja? Mhm. Auf was legen die Wert? Upselling von Getränken zum Beispiel und solche Sachen. Das ist natürlich, also the sky is the limit. Da gibt es natürlich unglaublich viele Möglichkeiten.
Ah ja, okay, das habe ich gar nicht auf den ersten Blick so gesehen. Also nicht nur Marketing, sondern das ganze Thema natürlich, wie richten wir diese Shops aus eigentlich, online, Präsenz und so weiter. Ne? Das ist alles auch ein Data-Science-Thema dann, weil die reine Datenakquise bringt da nichts. Man muss ja tatsächlich auch mit Analysen dann hochgehen.
Ja, ich meine, das ist ja eins der großen, wenn man jetzt mal auf Amazon als so den Übershop schaut, das ist ja eins der großen Themen, mit denen sich Amazon beschäftigt, ist diese Recommendation Engine, also die Nutzer, die das gekauft haben, haben auch das gekauft und das macht ja Amazon nur, weil die stecken da sehr viele Ressourcen rein in die Forschung Und das machen die natürlich nur, weil sie wirklich dadurch eine spürbare Erhöhung des Bestellvolumens haben. Und wer sich noch daran erinnert, am Anfang bei Amazon gab es da gelegentlich Skandale, was gewissen Leuten dann vorgeschlagen wurde, wenn sie irgendwas gekauft haben.
Ja, das stimmt. Das heißt, die Frage nach AB-Tests, Conversion Rates, Click-Through-Rates und solche Sachen, die waren da auch an der Tagesordnung bei euch damals.
Ja, natürlich. Also wo Call to Action, also wie baut man die erste Seite auf? Wo ist der Call to Action? Wo schaut der Nutzer hin? Ja, das ist natürlich, das ist, sagen wir es eben, eher die Basics, die man als Shopbetreiber sowieso machen muss.
Ja.
Und dann so dieses Upselling und oder welche Restaurants zeigt man dem Kunden an, ja, also oben in der Liste, das ist natürlich dann so ein bisschen der Icing on the Cake.
Ja, da kann man sich austoben, sehr kreativ werden. Ja, sehr schön. Das war Delivery Hero dann und da bist du 2015 eben raus vor der...
Genau, wurde ein bisschen groß. Ja. Genau, ja, richtig.
Ein bisschen groß. Du hast ja schon gesagt, 10 Jahre ist zu viel. Das waren jetzt nicht 10 Jahre, sondern 4 Jahre.
Ja, das hat sich aber einfach durch die, das wurde dann sehr politisch, weil es war ja da schon ein Unternehmen mit, glaube ich, 2000 Mitarbeitern. Ja. Und ich bin immer, also weltweit natürlich. Ja. Und ich bin jemand, der auch ein bisschen hands-on, also arbeiten möchte. Ja, jetzt nicht unbedingt, dass ich Systemadministration mache, aber dass ich in technische Entscheidungen involviert bin, Architekturentscheidungen, da meine Erfahrung einbringen kann. Und das ist natürlich in so einem Unternehmen ist man mit eher politischen Fragen beschäftigt.
Ja, verstehe.
In der Position, ja, also.
Ja, genau. Das kann ich mir gut vorstellen. Und du hast ja deine Equity, warst also auch zufrieden und bist nicht im Nachhinein irgendwie traurig, dass du da ein paar Jahre vor dem IPO raus bist.
Nein, wir haben uns da, ich konnte sogar wählen, wie viel ich sofort sozusagen rausnehme oder wie viel ich weiter behalte. Und ich habe dann auch einen Teil, Nachhinein hätte ich vielleicht noch mehr behalten sollen und dann auf den Börsengang warten sollen, aber das ist ja immer, man weiß nie, wie es ausgeht.
Genau, man kann nicht in die Zukunft schauen. Nein, das ist das Problem. Corona hat auch keiner kommen sehen. Ne? Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir langsam zu Base kommen, würde ich sagen. Ja. Und du hattest natürlich dazwischen noch eine ganze Zeit, 5 Jahre, wenn ich das richtig sehe, in einem IoT-Unternehmen namens SmartFrog.
Das war ein Jahr. Das habe ich mit aufgebaut. Ja, mit dem ehemaligen Gründer von Click and Buy. Insofern sieht man, dass wie groß die Rolle des Netzwerks ist. Das ist SmartFrog. Ich habe da auch die gesamte, eine cloudbasierte IP-Kamera mit sehr vielen Features. Ich habe dort auch das gesamte Thema Video-Streaming, also technische Architektur gemacht, wo nicht viele Leute ran wollen, weil das ein sehr, sehr spezielles Thema ist, um das skalierbar zu machen. Ja. Und das auch, viele Leute denken ja, ist so wie YouTube, aber bei IP-Cloud-Kameras nicht, ist genau das Gegenteil von YouTube. Also YouTube, viele Leute rufen einen Stream ab. Bei IP-Cloud-Kameras viele Leute streamen, also viele Kameras streamen, aber wenig wird abgerufen. Genau, und habe dann nach einem Jahr war die Architektur auch fertig und das hat sich dann mehr in ein Marketingunternehmen verwandelt. Habe ich dann ein Angebot bekommen von Dojo Madness.
Ja.
Und Dojo Madness war insofern interessant. Hat sich mit E-Sport beschäftigt. Also Gründer Jens Hilgers und Markus Fuhrmann. Hier sieht man wieder den Link, Markus Fuhrmann, Delivery Hero.
War auch einer der Gründer, genau. Ist das der Hauptgrund, dass du zu Dojo Madness gegangen bist oder bist du selber schon immer Hardcore-Gamer gewesen? Weil E-Sports ist ja jetzt noch ein ganz anderer Bereich wieder.
Nee, ich bin kein Hardcore-Gamer. Ich habe aber schon immer Computerspiele gespielt. Ah, okay. Ja. Bin auch mal eine Zeit lang bei World of Warcraft zugange gewesen. Ja. Und E-Sports an sich nicht. Ich bin aber, also zum Beispiel Schach ist jetzt kein E-Sports, aber hat natürlich relativ viele Ähnlichkeiten, wird auch viel heute im Internet gespielt. Habe auch League of Legends gespielt, was einer der großen E-Sports-Titel ist. Und habe das Angebot bekommen. Und es ist ein sehr interessantes Thema. Also das Thema Gaming an sich finde ich interessant, weil es auch meinen Neigungen entspricht. Und natürlich das Thema, die dort umgesetzt wurde, das waren einmal Consumer-Themen. Das war die LOL Sumo-App. Das war damals die größte Consumer Support-App für League of Legends. Da ging es also stark um technische Skalierung, technische Konzepte, um mit diesen riesigen Datenmengen zu arbeiten. Auf der anderen Seite war eins der Produkte ein reines Data Science Produkt, und zwar, es gab damals eine Kooperation mit Sporträder, zwischen Dojo Mattis und Sporträder. Also, ich weiß nicht, ob Sporträder bekannt ist. Sporträder ist der größte Sportdatenrechte-Händler der Welt. Ja, also hat zum Beispiel Verträge mit NBA, Formel 1 und so weiter, bekommt also von diesen Sportorganisationen die Daten und vermarktet die an Medienunternehmen, die Wettindustrie und jeder, der sie eigentlich haben will.
Ja, Martin, bevor wir vielleicht auf diese Kooperation eingehen, nochmal, weil viele Zuhörer vielleicht gar nicht so viel mit dem Thema E-Sports anfangen können. Das ist ja schon so ein bisschen Paralleluniversum tatsächlich. Es ist ein riesiges Universum, gar keine Frage. Ja. Es wächst ungemein. Aber vielleicht können wir nochmal kurz die Bedeutung nochmal auch herausstellen. Also E-Sport ist ja ohne Frage ein Multimilliardenmarkt, ne?
Ja, vielleicht sollten wir kurz, was ist E-Sports? Weil viele Leute assoziieren ja E-Sports damit, das ist FIFA, also Fußball, das man am Computer spielt.
Genau,
das ist sicherlich ein Spiel, oder ein Sport, also ein traditioneller Sport auf dem Computer. Das ist nicht der Fall, auch wenn jetzt zum Beispiel FIFA ein E-Sport ist, auch wenn auch ein kleinerer. Also E-Sports heißt einfach, Computerspiele werden kompetitiv, also als Wettkampf gespielt. Ja. Und tatsächlich war mir das vor... Also ich wusste, dass es E-Sports gab, bevor ich zu Dojo Mattis gekommen bin. Mir war noch nicht so bewusst, dass das schon professionell ist. Das heißt, dass es damals schon Teams gab oder Spieler gab, die davon gelebt haben. Also die professionell dafür bezahlt wurden, in Teams zu spielen und an diesen Wettkämpfen teilzunehmen. Mhm. Und also das ist eigentlich die Essenz, Computerspiele kompetitiv zu spielen. Ja. Es gibt die größten in dem Bereich sind CSGO, also Counter-Strike, Global Offensive, League of Legends, Dota. Ja. Und dann gibt es noch eine Vielzahl von anderen Titeln, die aber alle wesentlich kleiner sind. Also das ist auch zum Beispiel auch FIFA, wird auch gespielt. Da gibt es sogar Kooperationen mit dem DFB, wenn ich richtig informiert bin. Da gibt's also eine Vielzahl von Spielen. Aber wenn man ein bisschen längerfristig schaut, wie lange so eine, also welche Spiele sind da länger erfolgreich in diesem Bereich, sind das die, vor allem diese drei großen Titel.
Genau, da gibt es Profiteams, die sind teilweise mehr als 100 Millionen Dollar wert, und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, wenn man das vergleicht mit einem Borussia Dortmund Fußballverein. Klar, das ist noch größer, irgendwie bei 500 und mehr Millionen, aber wir kommen da schon in einen Bereich, der da sehr vergleichbar ist, und teilweise werden ja auch Stadien gefüllt, also Leute schauen nicht nur zu über Online, Twitch etc., sondern es werden auch Stadien gefüllt, um Weltmeisterschaften oder generell eben Meisterschaften, Wettkämpfe anzuschauen, ne?
Ja, definitiv. Selbst, also auch in Europa ist E-Sports stark, und der Gründer von Dojo Mattis, also einer der Gründer, Jens Hilgers, hat auch die ESL gegründet. ESL ist die E-Sports League, ist also der größte, ich glaube weltweit, der größte unabhängige Turnierorganizer, ja. Und das hat er schon, ich glaube, Jens Hilgers hat in diesem E-Sports hat mit LAN-Partys angefangen, und das war schon im Jahr, also vor 2000, war er schon in diesem Bereich zugange, wo es noch nichts gab, ist also ein Veteran und eigentlich der Vater des E-Sports in Deutschland, ja. Und wenn wir nach Asien schauen, ist das natürlich noch viel beeindruckender. Also in Asien haben diese Spieler und Teams, die sind wie ein Superstar. Das ist wie Ronaldo im Fußball. Ist da Faker in Südkorea für League of Legends. Den kennt jeder. Der hat eine Ablösesumme von 20 Millionen festgeschrieben. Und so weiter.
Ja. Genau, da gibt es ganze Sponsorings-Themen, die wie im Profisport eben auch nochmal eine ganze, ganze große Ecke hinzufügen an Business, ne?
Richtig, ja.
Ne, ganz klar, das Influencer-Thema, Marketing-Thema. Ja, okay, das gibt eigentlich einen ganz guten Überblick an alle Zuhörer, die jetzt vielleicht noch nie was von E-Sports gehört haben oder einfach noch keine Vorstellung davon haben, wie groß das ist, und es wächst natürlich auch enorm weiter.
Ja, vor allem das Interessante an dem Wachstum ist ja, E-Sports ist also einer der Erfolgskriterien für E-Sports ist, dass es sehr einfach zugänglich ist. Das heißt, ich muss, wenn ich Fußball spielen will, gut, da muss ich auf den Fußballplatz gehen, vielleicht Mitglied im Fußballverein werden. Ja, ist also eine gewisse Hürde, die man nehmen muss. Bei E-Sports ist ja so, also als Casual E-Sports Player, ja, ich bin an meinem Computer zu Hause und spiele League of Legends im Ranked-Modus. Das heißt, ich spiele gegen andere Leute kompetitiv, ich kletter da so eine Leiter hoch. Und tatsächlich sind die Top-Spieler, die sind auch darüber identifiziert worden, dass sie einfach in diesem Casual spielen, in diese Leiter hochgeklettert sind und ganz oben angekommen sind.
Ja, da gibt's so ein ausgefuchstes Matchmaking-System, dass man immer mit der gleichen Spielstärke der Gegner sich messen kann.
Und diese Spiele haben ja eine unglaublich große Zahl von Spielern. Also mehrere hundert Millionen hat League of Legends. Und natürlich schauen diese Spieler, die schauen sich dann auch mal natürlich im Fernsehen ein professionelles E-Sports Turnier an, ja.
Wirklich Fernsehen oder meinst du damit jetzt?
Ja, also Fernsehen, natürlich Twitch eigentlich, ja, genau. Ja, also, wobei es tatsächlich jetzt auch einige Projekte gibt, die praktisch wieder auf dieses lineare Modell, die so eine Art Senderstruktur da aufbauen wollen. Und ProSieben war ja auch mal ein bisschen aktiv, zum Beispiel Cisco-Turniere abends oder sehr spät abends auszustrahlen. Mhm. Und diese die jetzt sehr jungen Menschen, die das spielen, ja, die bleiben natürlich auch dabei, ja. Das heißt, die schauen natürlich, wenn sie auch ein bisschen älter werden, kommen sie in den Job, gründen eine Familie, haben sie vielleicht weniger Zeit selber zu spielen, dann schauen sie halt trotzdem weiter, ja, und haben natürlich dann auch mehr Ressourcen, also Geld, um vielleicht so als Fan zu agieren, das heißt ein Turnier zu besuchen, ja, vielleicht irgendwelche Fanartikel zu kaufen und so weiter. Mhm. Das heißt, dass dieser Age-Shift, spielt natürlich, E-Sports ist schon groß und wird natürlich dadurch noch größer und wertvoller in Zukunft.
Ja, also es wächst mit dem Alter eben auch nochmal mit, ja. Sehr schön. Ich hatte dich eben unterbrochen mit der Kooperation zwischen Dojo Madness und Sportradar.
Ja, also Sportradar hat sich dann 2015 wohl entschieden, ja, wir wollen neben den traditionellen Sportarten in unserem Produktportfolio auch E-Sports anbieten und hat sich damit beschäftigt und sehr schnell gelernt, naja, E-Sports braucht halt ein spezielles Know-how und ist doch durchaus anders als traditionelle Sportarten. Und das liegt einfach daran, wenn man mal auf Fußball schaut, wann haben sich die Fußballregeln substanziell geändert? Ich glaube eigentlich nie, ja. Also,
meine so marginal.
Ich glaube, es gab mal eine Änderung in der Abseitsregel vor 30 Jahren, ja, die man da anführen könnte. Aber tatsächlich sonst gibt es gut Videobeweise.
Genau,
aber,
das wollte ich gerade sagen. Videobeweise vielleicht oder die Schiri-Anzahl oder sowas, ne?
Aber das ist ja kein Eingriff in die Spielregeln. Während es so ist, bei League of Legends gibt es jede Season, also gibt es einen neuen Patch und der ändert tatsächlich das Spiel. Das heißt, wenn man League of Legends Camps kennt, gibt es verschiedene Champions und plötzlich werden Champions geändert. Die Champions können Items kaufen, die werden geändert. Das heißt, das Spiel ändert sich. Ja, die Grundzüge sind noch gleich, aber tatsächlich zum Beispiel, welche Champions ausgewählt werden und harmonieren miteinander, kann sich von einer Saison, also von einem Halbjahr auf das andere total ändern. Mhm. Und das heißt, wenn man im E-Sports aktiv ist, muss man permanent sich damit beschäftigen, das verfolgen, Modelle anpassen und so weiter. Ja. Und da Sportradar eine sehr große Firma ist und große Firmen ja ein bisschen dazu tendieren, etwas träger zu sein, sagen wir es mal freundlich, wurde damals Dojo Madness damit beauftragt, mit einem sehr speziellen Task, nämlich es geht um Vorhersagen, das ist wichtig für die Sportwettindustrie, praktisch Vorhersagemodelle zu entwerfen, wer gewinnt das Spiel, ja, oder zum Beispiel bei League of Legends gibt es dann auch andere Wetten, wer zerstört den ersten Tower und so weiter.
Ja, das heißt also, die Wettindustrie im E-Sports-Bereich ist mittlerweile auch schon signifikant groß.
Die Wettindustrie ist in allen Sportarten signifikant groß und auch im E-Sports ist, also hat natürlich klein angefangen. Es ist auch sehr titelspezifisch, das heißt, nicht jeder E-Sport-Titel ist gleich gut oder gleich wertvoll fürs Wetten. Ja? Ja. Aber es wächst und das wächst, wie gesagt, in zwei Dimensionen. Einmal, dass es immer mehr Leute gibt, die das anschauen. Und zum Zweiten, dass die Leute, die es anschauen, auch mehr Geld haben und dann als Entertainment, man muss Sportwetten ein bisschen als Entertainment betrachten, praktisch da, um ihr also ein bisschen mehr involviert zu sein, wetten sie da ein bisschen.
Sehr spannend. Weil klar, Pferderennen und so weiter, das ist natürlich hat eine lange Historie im Sportwettbereich, aber dass E-Sports also jetzt auch da so einsteigt, das ist natürlich sehr spannend und vielen sicherlich total, total unbekannt. Ja,
ja, tatsächlich ist es so, dass für die Buchmacher, die sehr früh auf E-Sports gesetzt haben und das professionell betreiben, ist E-Sports im Gesamten, also wenn man alle E-Sports-Titel zusammennimmt, ist häufig schon an Position 4 des Volumens. Also häufig Fußball ist normalerweise Nummer 1, ja. Dann Tennis ist noch sehr groß. Und dann ist es ein bisschen regional abhängig, zum Beispiel Cricket ist in England und ähnlichen Staaten sehr groß. Aber E-Sports ist dann häufig schon Nummer 4, also zusammengezählt, CSGO, LOL und Dota.
Und kann man sagen, dass dann aus dieser Kooperation auch dann letztlich Base entstanden ist?
Das exakt. Also genau, die Kooperation lief dann, man hat dann also natürlich geschaut, wie läuft das und hat dann gemerkt, naja, also das reine Bilden von Modellen, das ist schön und funktioniert auch gut. Aber E-Sports-Datenverträge abzuschließen, also die E-Sports-Szene ist sehr fragmentiert. Zum Beispiel, wenn man am Fußball schaut, da gibt's die FIFA und man kann zum Beispiel Verträge mit der FIFA machen oder mit dem Europäischen Fußballbund oder mit dem Deutschen Fußballbund und dann hat man die Daten. So, in der E-Sport-Szene gibt's sowas nicht. Das ist sehr, gerade im Bereich CSGO und Dota gibt es hunderte von Turnieranbietern und man muss mit jedem Verträge machen, mit jedem verhandeln. Jeder hat verschiedene Datenformate. Dann sind die Turniere, das ist ein bisschen weniger professionell als in den traditionellen Sportarten. Die ändern sich, die werden relativ kurzfristig verschoben. Die werden erst 8 Wochen vorher bekannt gegeben, wann das Turnier ist und welche Teams teilnehmen. Das heißt, man braucht dann eine ganzheitliche, hohe Flexibilität. Und darum hat Dojo Madness und Sportradar entschieden, naja, wir bringen das in ein Joint Venture ein. Das Joint Venture ist ganzheitlich verantwortlich für das E-Sports-Geschäft von Sportradar und kann auch eigenständig am Markt agieren und eigene Produkte entwickeln. Und ja, das ist sozusagen Base. Und da ich damals CTO von Dojo Madness war, habe ich sozusagen dann die Gelegenheit genutzt, als zum CEO von Base zu werden.
Genau, das war vor 2 Jahren oder?
Das war im Prinzip, also die Verhandlungen haben begonnen 2018 und März 2019 wurde dann Base aus der Taufe gehoben.
Ja, ein langer Prozess und jetzt gibt es diese Ausgründung Joint Venture, kann man sagen, und du führst
diese. Genau, ja, ist ein Joint Venture und ist verantwortlich fürs gesamte E-Sports-Geschäft.
Ja, wie viele Leute sind bei Base?
Also im Moment wir sind sehr stark gewachsen. Wir sind im März letzten Jahres, glaube ich, mit 17 Leute gestartet und haben jetzt 33. Ja.
Oh, okay.
Greifen aber auch zum Teil auf Services von Sporträdern zurück, gerade für sehr personalintensive Aufgaben. Ja, benutzen wir praktisch Services von Sporträdern.
Und die Haupt-Use-Cases wären dann auf der einen Seite eben tatsächlich für Sportwettanbieter quasi Daten und Analysen darauf aufbauend anzubieten, aber eben auch für Profiteams, Teamligen. Ist das richtig oder wie kann man das einordnen?
Also wir sind eine Data Company. Das heißt, unsere Aufgabe ist es oder unsere Vision ist es, wir wollen der zentrale Ansprechpartner sein für jeden, der E-Sports, der Data hat und sie monetarisieren möchte, als auch für jeden, der E-Sports Daten braucht. Wen haben wir auf der Nachfrageseite? Das ist, wie gesagt, die Wettindustrie, der da sehr stark angewiesen ist auf die Vorhersagemodelle, live Ingame-Daten. Das heißt, Ingame-Daten ist, dass ich wirklich live reinbekomme, was passiert in einem Spiel. Also der Tower wurde zerstört, der Spieler hat so viel Gold, das Spiel ist gestartet, das Spiel ist gestoppt. Und natürlich auch überhaupt, das nennen wir Fixture-Data. Wann findet welches Spiel statt? Welche Turniere finden statt? Wer hat das Spiel gewonnen? Wer hat das Spiel verloren?
Ja, und diese Daten, die bekommt man ja nicht immer einfach über APIs von den Spielanbietern, sondern ich kann mir vorstellen, das kann beliebig komplex werden mit Reverse Engineering und ich weiß nicht, also vielleicht kannst du das auch nochmal in dem Zusammenhang sagen, dass die Datenakquise sicherlich auch nochmal eine krasse Herausforderung für sich ist.
Ja, das ist die krasseste Herausforderung. Also erstmal die krasse Herausforderung ist diese Fragmentierung. Das heißt, Und da muss man jetzt sehr stark unterscheiden, zum Beispiel CSGO von League of Legends. Bei CSGO ist es so, Valve ist da sehr freizügig und jeder kann einen eigenen CSGO-Server betreiben, sozusagen ein Turnier hosten, ja. Und dann gibt es auch Möglichkeiten, die Daten aus diesem Server zu extrahieren. Mhm. Und wir stellen zum Beispiel dann Tools dafür bereit. Ja, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten. Wir haben zum Beispiel einen eigenen Parser entwickelt, der sehr fortgeschritten ist, der also sehr granulare Daten mit inklusive positionelle Daten live extrahieren kann. Es gibt dann einfache Ansätze über Logfiles, wo man weniger Daten rausbekommt. Im Prinzip kann das aber jeder Turnieranbieter, der das Turnier organisiert, der hat Zugriff auf seinen Server und kann das sozusagen dann entweder selber machen oder einen Servicepartner wie uns damit beauftragen. Und wir formatieren die Daten dann in ein einheitliches Format und bieten die dann verschiedenen, auf unserem Data-Marktplatz verschiedenen Anbietern an. Bei anderen Spielen ist es ganz anders, wie zum Beispiel League of Legends. Da liegt die Hoheit, die Server werden alle von Riot betrieben. Das heißt, nur Riot hat die Möglichkeit, Daten rauszugeben. Und wir waren auch dann sehr froh, dass wir als erstem Datenanbieter gelungen, einen exklusiven Datenvertriebsvertrag mit Reihe zu schließen, für gewisse Ligen und die Weltmeisterschaften. Gab es vorher nicht, dass ein Game Publisher überhaupt so einen Data Deal mit jemand gemacht hat. Ja.
Das heißt, man kann vielleicht auch ohne den Data Deal an die Daten kommen, aber man kann sie dann natürlich nicht distribuieren, weil man dann gegen die Terms and Conditions verstößt.
Ja, man kann an die Daten kommen, aber meistens verzögert. Also tatsächlich, wir kriegen die Daten direkt vom Server. Das heißt, das ist natürlich schnell und ist vor allem genau. Also ist schnell, genau und wir sehen auch Datenpunkte, die man anders nicht bekommt. Eine andere Möglichkeit ist es, Daten zum Beispiel über Computer Vision aus dem Videostream zu lesen. Ja? Mhm. Das heißt, man hat einen Algorithmus, der auf den Twitch-Videostream ausliest und sozusagen jetzt Gold lässt sich da ganz gut ablesen, wie viel Kills ein Spieler hat und so weiter. Ja? Das funktioniert ganz gut. Dabei gibt es zwei Sachen zu beachten, warum diese Daten weniger wert sind. Zum einen ist Twitch verzögert. Also bei allen E-Sport-Spielen werden die Broadcasts um 40 bis 90 Sekunden verzögert. Ja, das heißt, unsere Daten haben vielleicht eine Verzögerung eine technische Verzögerung von 2, 3, 4 Sekunden. So, was an Twitch ankommt, ist 40 bis 50 Sekunden hinter der Realität. Das ist natürlich für die Wettindustrie sehr problematisch, weil man hier diese Quoten basierend auf alten Daten generiert und das kann natürlich ins Auge gehen. Ja? Mhm. Und natürlich über diese Computer Vision gibt es Datenpunkte, die man nicht sehen kann. Ja? Ja. Also zum Beispiel, wenn man Magical Damage versus Physical Damage, das kann man nicht aus dem Interface auslesen. Mhm. Ja? Und dann gibt es noch die ganz traditionelle Methode, das ist beim normalen Sport oder traditionellen Sport ist das gebräuchlichste, das nennt sich Scouting. Das heißt, ich habe zum Beispiel eine Mobile-App, schicke jemanden ins Stadion, der beobachtet das und bei Fußball sagt dann, der hat ein Tor geschossen, der hat eine gelbe Karte. Ja, tippt das praktisch auf sein Mobile Phone ein. Das ist bei E-Sports praktisch nicht möglich, weil es viel zu schnell ist. Also wir haben das tatsächlich mal versucht für CSGO, den Killfeed zu scouten. Das ist unmöglich, weil in manchen Situationen da in der Sekunde fünf Sachen passieren und man kommt da einfach manuell nicht nach.
Okay, ist einfach zu dynamisch, ja.
Ja.
Okay, sehr spannend. Jetzt gibt es die Angebot-Nachfrage-Seite, die hast du beschrieben für den Marktplatz. Wo ist eigentlich da die größere Herausforderung, das irgendwie ins Leben zu bringen, diesen Marktplatz? Nachfrageseite oder Angebotsseite?
Ja, die Schwierigkeit sind ja immer sozusagen, wenn ich einen Marktplatz habe und habe kein Angebot und spreche mit potenziellen Nachfragern, sagen die natürlich, das ist jetzt nicht so spannend. Vor allem, was man beachten muss, dass auf beiden Seiten erstmal ein erheblicher Integrationsaufwand entsteht. Wenn wir also zum Beispiel auf unseren großen Buchmacher anschauen, der den Live-Data-Stream integriert, der arbeitet da 2-3 Monate dran. Der muss also erhebliche Ressourcen investieren. Und das wird er natürlich nur machen, wenn die Daten für ihn einen entsprechenden Wert haben. Also wenn da sehr, sehr viele Turniere abgedeckt sind, ja, die Daten gut sind und das Turniere und ein E-Sport ist, auf dem er auch erhebliches Wettvolumen hat. Und auf der Anbieterseite ist das ähnlich. Also da ist das auch ein erheblicher Aufwand. Und natürlich, wenn man sagt, ja, wir haben noch niemanden, der das kaufen will, ja, dann sind die natürlich da auch sehr, sehr, also zögerlich, ja. Wir haben jetzt den großen Vorteil, dadurch, dass wir in der Lage waren, also über Sporträder haben wir auf der einen Seite schon einen gewissen Kundensatz, ja, also mit über 400 potenziellen Buchmachern, die das direkt abnehmen können. Mediafirmen, zum Beispiel Google ist ein Kunde von Sporträder, was auch sehr wichtig ist für unsere Turnieranbieter, also für die Angebotsseite. Es geht nicht nur um den Monetarisierungsaspekt, sondern man will auch, dass die Turniere bekannt werden einer breiten Öffentlichkeit. Und wenn man zum Beispiel bei Google nach G2 versus Fnatic sucht und kriegt Ergebnisse angezeigt, das kommt von Sporträder, also von uns.
Ah ja, okay.
Ja. Und wir waren also in der glücklichen Lage, wir haben auf der einen Seite, wir haben schon Nachfrage und über unsere exklusiven Datendeals mit der ESL und mit Riot haben wir auch ein interessantes Angebot und ein großes Angebot. Das heißt, wir konnten auf Basis dieser Komponenten dann anfangen, den Marktplatz sozusagen hochzuziehen und haben jetzt auch auf beiden Seiten, also auf der Nachfragerseite schon einige Service Provider und Kunden angeschlossen und sind jetzt auch auf der Angebotsseite dabei, weitere Partner zu akquirieren.
Und ihr kauft dann auch selber Daten, also ihr sammelt nicht nur Daten, sondern ihr kauft auch Daten dazu.
Ja, wir haben zwei Modelle im Prinzip. Auf der einen Seite nehmen wir mal an, ein kleiner Turnieranbieter, da empfehlen wir normal einen sogenannten Distributionsvertrag. Das heißt, wir machen alles für ihn. Wir integrieren seine Turnierserver. Wir holen die Daten ab. Wir verkaufen ihn in unserem Namen und er kriegt einen Teil sozusagen der Umsätze, die wir generieren, kriegt er einen vereinbarten Prozentsatz. Ja, er muss sich aber um nichts kümmern. Und der Vorteil ist einfach, wir mischen das einfach in Datenpakete in unsere existierenden Verträge. Der muss jetzt nicht mit zig Partys eigene Verträge verhandeln. Und gerade für kleine Turnieranbieter, wo das Turnier vielleicht nicht zu den Top-Tiers gehört, sondern das zweite Tier oder dritte Tier, da macht das Sinn, weil ein großer Buchmacher wird mit dem gar nicht verhandeln. Das ist für den Buchmacher eine viel zu großer Overhead. Ja? Das ist der eine Vertrag. Der andere Vertrag ist dann für große Turnieranbieter oder große Game-Publisher. Die können auf unserem Marktplatz im Rahmen eines Marktplatz-Agreements sozusagen Wir sorgen dafür, dass wir die Daten integrieren auf dem Marktplatz, aber er definiert dann den Preis und er wählt auch die Kunden aus, an die er das vertreibt.
Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Verstehe. Und dieses Produkt, dieser Service, Marktplatz, nennt sich BetExpo, Base eSports Data Exchange.
Das ist korrekt, genau.
Genau. Und ihr habt dann zusätzlich noch eine Directory, eine eSports Directory. Wie unterscheidet sich die von BetEx?
Also eigentlich ist der eSports Directory zum einen eine Ergänzung zu BetEx. Also BetEx beschäftigt sich mit In-Game, mit Live-In-Game-Daten. Ja, also das Spiel startet, was passiert jetzt in jedem Spiel? Das muss man sich, ist halt nicht ein Videostream, sondern ein Datenstrom, was passiert. Ja, also wenn man League of Legends anschaut, kommt erstmal, welche Champions werden ausgewählt, also gepickt. Ja, dann das Spiel startet, dann Spieler A killt Spieler B, ja, der Tower wird zerstört, im Moment ist der Status, wie viel Gold hat jedes Team, wie viel Gold hat jeder Spieler. Und das passiert live, ja.
Das ist BetEx.
Das ist BetEx, aber BetEx, natürlich, wenn ich auf BetEx ein Spiel, den Datenstrom für ein Spiel anbiete, man muss das Spiel ja identifizieren können. Das heißt, was ist das für ein Spiel? G2 versus Fnatic im Turnier, ESL Pro League. Das heißt, das muss man eindeutig identifizieren können. Und auch in dem Datenstrom sind IDs enthalten, zum Beispiel Team-IDs und Spieler-IDs. Und da kommt das eSports Directory ins Spiel. Das eSports Directory hat zum einen alle Spiel-, also Match- und Turnierinformationen. Das heißt, welches Turnier findet im Moment statt oder findet nächste Woche statt oder hat vor 2 Wochen stattgefunden. Welche Matches haben im Rahmen dieses Turniers stattgefunden, in welcher Stage, also Turniere haben wir meistens so eine Gruppenphase, Playoff-Phase und so weiter. Mhm. Welche Teams haben in diesem Match teilgenommen, welche Spieler haben in diesem Match teilgenommen. Und das alles ist über ID, für alle diese Objekte gibt es eine ID sozusagen. Und den eSports Directory kann man, ist ein freies Produkt. Also jeder, der eine interessante Applikation oder Website bauen will, die anzeigen will, ja, welche Spiele finden morgen statt, wie waren die Ergebnisse, ja, eine Erinnerungsfunktion für Fans und so weiter, können diesen Datenbestand frei nutzen. Mhm. Auf der anderen Seite sind die IDs, die in BetEx auftauchen, verweisen sozusagen auf dieses eSports Directory.
Ah, verstehe. Okay, verstehe. Ja. Und man kann dann wahrscheinlich schon sagen, dass BetEx rein B2B ist und das Directory kann im Grunde, wie du gesagt hast, frei verwendet werden von Bloggern, je nachdem, wer irgendwie was zeigen möchte. Okay.
Ja, auch von kommerziellen Unternehmen.
Auch kommerziellen, genau, aber nicht dieser reine B2B-Fokus, wie das mit BetEx dann der
Fall ist. Richtig, genau, richtig.
Okay. Ja. Ja, sehr spannend. Und wo lebt dieser Marktplatz? Irgendwo in der Cloud oder habt ihr da eine eigene Serverstruktur für aufgebaut?
Ja, wir sind sehr stark AWS, als Amazon fokussiert. Wir haben also alles auf AWS laufen.
Okay, das ist spannend, dass du AWS erwähnst. Amazon, wenn wir ein bisschen rauszoomen, hat ja einen eigenen Data Exchange vor kurzem gelauncht.
Und ja. Gut. Ich habe mir das angeschaut. Natürlich war es auch natürlich interessant für uns. Das hat aber ein bisschen anderes Konzept. Da geht es zum einen nicht um Realtime-Daten, möchte ich es mal nennen, sondern das sind Files, die bereitgestellt werden. Und die sind nicht strukturiert, also jeder Anbieter strukturiert die selber sozusagen. Ja. Während bei uns unser Hauptasset oder Hauptvorteil ist eigentlich, ich habe verschiedene Turnieranbieter, aber wenn CSGO-Daten kommen, die sind alle, die kommen gleich an für jeden, der die abnimmt. Also unsere Nachfragerseite, ja, ob der jetzt CSGO-Daten von der ESL bekommt oder von Dreamhack oder von der Winners League, die werden alle gleich formatiert, ja. Und das ist halt gerade bei Amazon nicht der Fall, ja. Das Amazon-Produkt, das sehe ich eher als Erweiterung zu ihrer Data Science Pipeline, also ihrer Deep Learning Pipeline. Da hat Amazon ja einige Produkte. Und tatsächlich ist das so, man kann diese Files abonnieren, kann eine eigene Data Pipeline bei Amazon darauf definieren. Und wenn der Anbieter dieses Datensatzes das dann ändert, dann wird die automatisch angetriggert und die Data Pipeline läuft durch und lernt zum Beispiel für ein neues Learning, durch. Mm, okay. Es hat aber wenig damit zu tun, was wir machen.
Ja, also bei weitem nicht Realtime, ganz weit weg von Realtime, ja, also für Wettanbieter, ganz weit weg.
Das könnte sogar für uns ein zusätzlicher Vertriebskanal sein, dass wir zum Beispiel historische Daten auf so einer Plattform bereitstellen.
Okay, ja, also wenn man da, kann man ja machen, mal E-Sports eingibt, dann kriegt man bisher nur einen einzigen Eintrag und der kommt von Abius. Kennst du
das? Das ist ein Kunde von uns.
Ach, das ist ein Kunde. Okay.
Ja. Nein, aber dann nicht nur ein Kunde von uns, die sind auch schon länger in dem Bereich E-Sports-Daten unterwegs. Sie sind also sogar also älter als Space an sich. Aber wir sind mit diesen Kollegen auch im Kontakt.
Ja. Ah ja, okay, verstehe. Das heißt, aus Marketing-Sicht und Vertriebssicht könnte das mal in der Zukunft nochmal spannend werden.
Also wenn zum Beispiel viele unserer Nachfrager diese Data Pipelines darauf definieren, und zwar mehr für historische Daten, es geht da mehr um Lernen. Das heißt, muss man sich vielleicht so vorstellen. Ich baue ja Modelle, die Vorhersagen treffen. Und um diese Modelle zu bauen, habe ich historische Datensätze, von denen ich sozusagen den Ausgang des Spiels kenne. So, und die füttere ich in diese Learning Pipeline, die ich bei Amazon laufen habe, ja. Und jedes Mal, wenn jetzt neue Spiele dazukommen, ja, triggere ich die wieder an und die lernt, die wird immer besser, ja, weil ja, je mehr Spiele man reinfüttert. Und das wäre zum Beispiel für uns, wir können ja, klar, wir haben diese Live Data Pipeline, aber wir speichern auch die Ergebnisse. Also wir speichern natürlich auch diese Live-Daten.
Wie viele Daten mal so, Pi mal Daumen, wie viele Daten persistiert ihr mal so ganz grob für die Zuhörer pro Tag vielleicht?
Kann ich gar nicht genau sagen, weil das alles in S3 läuft, aber ich würde schon sagen, dass wir pro Tag 2 bis 5 Gigabyte Daten speichern.
Okay, ich hätte jetzt sogar mehr geschätzt. Okay, ja, 2 bis 5 Gigabyte.
Mhm. Ja, also das natürlich je mehr Anbieter und je mehr Spiele wir haben. Man muss ja sagen, wir machen keine Casual-Spiele. Also das ist vielleicht der Unterschied. Zum Beispiel LoLSumo hatte mehr Daten. Also LoLSumo, das ist die von Dojo Madness war die League of Legends Applikation für normale Spieler. Und da haben wir pro Tag 1 Million Spiele gescrapt. Also eine Million Spiele persistiert. Mit deutlich weniger Daten als im professionellen Bereich. Aber im professionellen Bereich, wir haben ja nicht so viele Spiele pro Tag. Ja, das dreht sich ja eher so im Bereich um 100 Spiele pro Tag.
Ja.
Das heißt, darum sind das auch jetzt nicht so wahnsinnig viele Daten.
Ja, genau. Also selbst wenn ihr wolltet, mehr ginge gar nicht, weil eben da die Limitierung da ist.
Ja, es gibt, wir fangen natürlich oben an, die wichtig, also müssen wir natürlich die Datenverträge haben, ja, das wächst ja auch noch. Und dann fangen wir natürlich, für uns ist natürlich am Anfang die Tier 1, also die Tier 1 und Tier 2 interessant. Und dann gehen wir vielleicht im nächsten Schritt auf Tier 3 und so weiter nach unten. Aber wir werden jetzt nicht zum Beispiel Casual-Spiele anbieten. Ja.
Okay, verstehe. Ja gut, das macht alles soweit Sinn. Das heißt also, der Amazon Data Exchange ist für andere Use Cases vielleicht mal interessant, um Machine-Learning-Modelle zu retrainen, weil man natürlich immer generalisierbare Ergebnisse braucht. Aber dass ihr da irgendwie eine Competition erwartet, das ist eigentlich nicht der Fall.
Nein, sehe ich im Moment nicht.
Okay. Was können wir denn noch zu Base lernen? Jetzt hast du natürlich schon sehr viel erzählt zu den, zu den Services, Hintergrund. Wohin geht die Reise?
Ja, also, bitte?
Wohin geht die Reise? Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Ja, also wir wollen eigentlich der Daten-Backbone der E-Sports-Industrie sein. Also wir werden der Daten-Backbone der E-Sports-Industrie werden. Das heißt, wir werden Daten zentral bereitstellen, formatieren, ja, und werden es dadurch sowohl der Industrie erlauben, interessante Applikationen zu bauen, ja, als auch zum Beispiel anderen Service-Anbietern es erlauben, innovative Services für die E-Sports-Industrie bereitzustellen. Man muss das so sehen. Im Moment ist das, diese Fragmentierung ist ein Riesenproblem für die Industrie, weil es sich, nehmen wir gerade an für die Medienindustrie. Wenn ich eine Zeitung bin oder eine Webseite machen will und will alle E-Sports-Ergebnisse anzeigen, dann möchte ich natürlich nicht nur ESL anzeigen, sondern ich möchte auch Blast Pro anzeigen und Faceit und so weiter. Und im Moment gibt es aber keine zentrale Anlaufstelle, wo ich diese Daten bekomme. Mhm. Das heißt, jemand, der so eine Website bauen muss, ein Medienunternehmen oder eine Analysefirma, wir arbeiten mit Shadow zum Beispiel stark zusammen, die Analysen für Teams durchführen, die sind sehr stark damit beschäftigt, also anstatt, dass sie sich auf ihr Core-Business fokussieren können, nämlich diese Analysen zu machen oder das Medienunternehmen, das die Daten darstellen will für ihre Kunden in einer möglichst schönen Form, sondern die sind vor allem damit beschäftigt, zu schauen, wo sie Daten herbekommen. Und dieses Industrieproblem wollen wir lösen, indem wir sie einfach zentral bereitstellen können in einem einheitlichen Format. Und erst dann, und das schafft dann wieder Möglichkeiten für kleine Turnieranbieter. Im Moment wird niemand Daten von einem kleinen Turnieranbieter abnehmen, weil einfach der Overhead, das zu integrieren, die Einnahmen übersteigt. Aber dadurch, dass wir das standardisieren können und dann eine Vielzahl von Parteien bereitstellen, wird es dann auch Nachfrage für die Daten von kleinen Turnieranbietern geben.
Okay. Ja, im Grunde der Name Base, der triggert ja schon Assoziation, dass es eben nicht nur um Daten und Datenaustausch geht, sondern eigentlich um Lösungen. Ne? Also jeder, der mit Statistik irgendwie mal was zu tun hat, der weiß sofort, oh, okay, da geht es wahrscheinlich um Datenanalysen, Statistik, Machine Learning, Data Science und so weiter. Ihr bietet das vielleicht direkt an, aber ihr habt eben Kunden, die das anbieten und da bereitet ihr einiges vor, wie zum Beispiel Shadow.
Ja, und wir natürlich ist uns wohl weiterhin unser Standbein über für unsere Sporträderkunden bieten wir natürlich auch Live-Odds an, also bearbeitete Daten, ja. Und da kommen natürlich auch statistische Verfahren zum Einsatz, der ja auch der Name. Auf der anderen Seite machen wir das nicht exklusiv. Also tatsächlich kann auf unserem Datenmarktplatz haben wir auch Konkurrenten zu uns selber, die sozusagen die Live-Daten beziehen und dann auch Odds-Service anbieten, ja. Und damit sind wir auch das ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen auch weg von dieser Exklusivität, nur Partei A hat die Daten und niemand anderes sonst, sondern wir glauben eher an, dass jeder auf die Daten zugreifen sollte, natürlich gegen eine faire Beteiligung. Und auf der anderen Seite, für die Turnieranbieter wollen wir natürlich, dass auch die fair an den Umsätzen, die mit ihren Daten gemacht werden, beteiligt werden.
Und Geschäftsmodell ist Subscription oder wie läuft
das? Nicht Subscription, sondern meistens tatsächlich Revenue Share. Ja? Okay. Das heißt, da gibt es natürlich Minimum Guarantees und vielleicht noch Base Fees, aber tatsächlich die Zukunft liegt darin, es ist wie bei Broadcasting-Rechten. Wie viel Umsatz macht eine Partei mit den Daten? Ja. Mhm. Und sie gibt dann einen Teil dieses Umsatzes sozusagen ab.
Okay, 15% oder so, oder kannst du wahrscheinlich.
Case by case. Also wir nehmen natürlich auch einen Teil für unsere Dienstleistung. Ein Teil geht dann an den Rechtehalter, also den Turnieranbieter oder den Game Publisher. Und ein Teil natürlich dem, der die Daten benutzt und dann vielleicht durch Advertising auf seiner Webseite Umsätze generiert oder Buchmacher über praktisch die Gewinne, die er mit der Plattform macht, ja, und diese Umsätze werden dann sozusagen gerecht über diese Chain verteilt.
Okay, verstehe. Kannst du denn irgendwas schon sagen zu Umsatz oder ist das
Das wollen wir jetzt noch nicht machen. Dazu sind wir. Wir sind jetzt auch eher noch nicht mal jetzt gerade ein volles Jahr. Wir hatten sozusagen Geburtstag. Aber wir sind sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung.
Ja, ihr seid über 30 Leute und wahrscheinlich auch auf Wachstumskurs trotz Corona.
Ja, das ist jetzt Corona, haben wir schlagen wir den Bogen zum Anfang. Die Corona, das wird jetzt sehr interessant für uns. Wir können im Moment noch nicht abschätzen. Wir sehen positive und negative Effekte. Und wir können noch nicht abschätzen, wie jetzt die Summe dieser Effekte sein wird. Das wird sehr spannend zu beobachten. Tatsächlich ist es so, es gibt natürlich auch im Bereich des E-Sports gibt es Turnierabsagen. Und zwar gerade für die sogenannten Offline-Tournaments. Und Offline-Tournaments, das hört sich sehr seltsam an, da bin ich am Anfang auch drüber gestolpert. Das sind die On-Premise-Tournaments. Das heißt Turniere, die jetzt vor Zuschauern in irgendeiner Halle stattfinden. Ja, da sehen wir natürlich zum einen, dass gewisse Turniere ohne Zuschauer stattfinden oder die Veranstaltungen gecancelt oder delayed werden, also nach hinten geschoben werden, oder dass sie zum Beispiel in Online-Turniere umgewandelt werden. Online-Turniere muss man sich so vorstellen, da sitzen die Teams im Hotelzimmer, auch getrennte Hotelzimmer, ja, und spielen gegeneinander.
Hoffentlich gute Internetverbindung.
Ja, das ist, wird dann vorausgesetzt, ja. Und es ist natürlich so, dass die normal diese Online-Turniere weniger wert sind für uns, ja, weil da weniger drauf, zum Beispiel drauf gewettet wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt eine spezielle Situation, dass der traditionelle Sport noch schlimmer betroffen ist. Tatsächlich, also wenn man jetzt mal auf die Wettindustrie schaut, die Wettindustrie sucht im Moment händeringend nach Wetten, die sie anbieten können, weil alle Fußballspiele und so abgesagt sind. Das heißt, da kann man, was abgesagt ist, kann ich keine Wette drauf anbieten. Und bei E-Sports gibt es auch Absagen, aber es gibt auch noch Sachen, die laufen. Und wir sehen tatsächlich Anfragen jetzt von Buchmachern, die bis jetzt nicht im E-Sports-Bereich aktiv waren, die jetzt sich wegen dieser speziellen Lage dort schnellstmöglich ein Angebot aufbauen wollen. Ja, also insofern werden wir sehen, wird die Reduzierung des Wertes oder die Zahl, der Shift sozusagen vom traditionellen Sport zum E-Sports, was wird da die größeren Effekte haben?
Ja, wie die Marktanteile verschoben werden, wenn man so will. Also sicherlich die Dynamik wird sein, dass mehr Leute zuschauen können jetzt über Twitch. Ja. Das sind wahrscheinlich schon so die ersten Effekte, die man hat. Aber natürlich im weiteren Verlauf ist natürlich noch total unklar. Ich glaube, wir sind mit dem wichtigsten Teil eigentlich durch. Jetzt ist das ein deutscher Podcast und da hätte ich vielleicht nochmal ganz gerne deine Einschätzung zu Deutschland im internationalen Vergleich. Du hast ja schon viel gesagt, dass Deutschland auch sehr wichtig ist im E-Sports-Bereich. Mit Jens Hilgers auch, hast du gesagt, als irgendwie Vater des E-Sports in Europa mit der ESL. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen.
Da muss man natürlich verschiedene Sachen unterscheiden. Also erstmal, wenn man auf die Games schaut, die Game Publisher, das spielt Deutschland für die E-Sports relevanten Titel keine große Rolle. Das ist wirklich dann sehr stark dominiert von den USA, also Kalifornien, wo da viele Game Publisher sitzen, ja. Muss man sagen, von China, die mit Tencent einfach einen großen Teil sogar weltweit des E-Sports dominieren. Auf der Fan-Team-Seite, da ist Europa ganz sehr gut aufgestellt. Interessanterweise ist zum Beispiel auf dieser Datenseite, wo wir uns jetzt bewegen, scheint es sogar so zu sein, dass da Deutschland, Europa eine führende Position hat. Tatsächlich sitzt einer unserer Konkurrenten auch in Berlin, ja. Okay. Und viele Konkurrenten gibt es in diesem Bereich nicht. Also es ist eine interessante Entwicklung. Das liegt vermutlich daran, wenn man auf die Wettindustrie schaut. In der USA war Wetten auf E-Sports praktisch verboten und die Regulierung ändert sich jetzt ein bisschen langsam. Es ist dann staatenabhängig. Ist aber noch, steckt alles noch in den Kinderschuhen. Ja. Mhm. In China ist der größte Wettmarkt, ist aber verboten offiziell. Ja. Ist also eine sehr schwierige Situation. Aber tatsächlich hier Deutschland, Europa, ja, hat Wetten eine Tradition, wenn man auf England schaut. Ja. Und viele Firmen sind tatsächlich da aktiv. Auch Sporträder ist ja, ist Schweizer Holding, wurde aber zum großen Teil auch in Deutschland gegründet, ja. Also tatsächlich sind wir in diesem Service-Geschäft, wo es auch um Engineering geht, sehr, sehr gut aufgestellt.
Das ist in der Tat spannend, weil das sehr konsistent ist mit dem, wenn man rauszoomt, was man immer hört, dass in dieser zweiten Halbzeit der Digitalisierung Deutschland noch gewinnen kann über B2B letztlich, weil B2C schon verloren ist eigentlich. Und das geht ja sehr stark auch in diese Richtung, was du gerade sagst.
Das ist ja tatsächlich ja nicht nur in den digitalen Industrien der Fall. Wenn man mal Elektronik war ja Deutschland tatsächlich auch eine Zeit lang mit Grundig Telefunken, erinnern sich vielleicht viele nicht, war tatsächlich eine Zeit lang im Consumer-Bereich sehr stark, hat aber den Anschluss verloren, vermutlich weil sie auch mehr auf Qualität gesetzt haben und sich das nicht gegen billige Preise durchsetzen konnte aus Fernost. Aber jetzt beim Maschinenbau ist ja Deutschland immer noch super stark. Und wir sind ja auch ein B2B-Unternehmen und vielleicht wird es da auch so sein, dass wir eher Backbone-Service liefern. Ja, vielleicht, weil das mehr der Mentalität entspricht. Ja. Das ist also eine spannende Frage. Aber da sehe ich wirklich sehr große Chancen. Da sind wirklich viele Unternehmen mit Potenzial in Deutschland.
Okay, da können wir sehr optimistisch in die Zukunft schauen. Ja. Braucht ihr gerade konkret bestimmte Leute? Das können wir nämlich auch hier gerne adressieren. Vielleicht gibt es ja unter den Zuhörern jemanden, der sich für eure Firma konkret interessiert.
Wir sind natürlich immer Suche nach außergewöhnlichen Talenten. Natürlich Entwickler, Bereich Java, Python sind wir immer am Suchen. Ja, wir sind auch sehr stark, also wir haben ein sehr internationales Team. Wir haben auch viele Leute direkt aus dem Ausland geholt, aus Brasilien und so weiter. Dann natürlich Data Science, ja. Vor allem Data Science mit Leuten, die schon einen gewissen Betting-Hintergrund haben, ist hochinteressant für uns. Das sind so, ich meine, wie für jedes Startup im Internetbereich sind halt so im Moment die Painpoints, diese guten Leute zu finden in den Bereichen.
Okay, ja, das wird sich auch in der nächsten Zeit erstmal nicht ändern. Ja, sehr, sehr spannend, Martin. Ich habe unglaublich viel heute gelernt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe.
Das freut mich.
Ich denke den Zuhörern auch. Und ja, wenn jemand Interesse hat, kann er dich wahrscheinlich erreichen über
martin.daxelt@base.gg.
Base.gg in Berlin. Und ja, das soll es dann eigentlich auch für heute gewesen sein, Martin. Vielen Dank, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für das Interview. Hat mir sehr, auch sehr viel Spaß gemacht und vielleicht hören wir uns ja nochmal in Zukunft.
Ciao, ciao.
Ciao.